bei der Überlegung, wie soll das Thema dieser Veranstaltung sein, sind mir die letzten Jahre an der Klinik eingefallen. Der Kollege Dutschek und ich, wir sind ziemlich benachbart gesessen, nur getrennt durch ein Sekretariat, und haben öfter über die Zukunft der Nuklearmedizin diskutiert, was halt so ältere Leute dann machen. Sie fangen ein bisschen zu philosophieren an. Und wir waren da nicht immer einer Meinung, aber wir waren beide sehr engagiert im Sinne, was wird aus unserer Disziplin. Und daher habe ich mir gedacht, stellen wir die heutige Veranstaltung unter dieses Motto und auch gestalten entsprechend das Programm. Bevor wir aber das machen, möchte ich einen kleinen Exkurs in die Geschichte der Nuklearmedizin machen. Und da kann man mal feststellen, die Nuklearmedizin ist eigentlich ein sehr junges Fachgebiet und sie hat auch eine für diese kurze Zeitspanne eine recht wechselhafte Entwicklungsgeschichte gehabt. Und außerdem, die Entwicklung der Nuklearmedizin wurde immer durch apparative Entwicklungen ganz wesentlich beeinflusst und auch durch die Radiochemie, Verzeihung, wenn ich nicht auch immer die Radiopharmazie dazu sage, also Chemiker und Pharmazeuten. Man kann natürlich sagen, irgendwo beginnt die Nuklearmedizin bei Leuten wie Becquerel, Curie oder auch Hevesi. Nun, Hevesi hat natürlich ganz wesentliche Dinge geleistet, die dann in der Nuklearmedizin in die Tat, wenn man so will, umgesetzt wurden. Aber da war eigentlich von einer Nuklearmedizin und vor allem auch einer klinischen Anwendung von Radioisotopen noch keine Rede. Begonnen, ja, da will ich nur auf das Röntgen, weil das wird sozusagen immer natürlich in Sicht mit der Nuklearmedizin oft gesehen als bildgebendes, sehr großes bildgebendes Verfahren. Beim Röntgen war das eigentlich völlig anders. Der Herr Röntgen hat Ende 1895 die erste Röntgenaufnahme gemacht und dann ist das wie ein Lauffeuer oder man könnte auch sagen Hype durch die wissenschaftliche Gesellschaft gelaufen und es war in Kürze bereits eine breite klinische Anwendung vorhanden und man staunt nur so, wie rasch das alles funktioniert hat. Bei der Nuklearmedizin hat es nach Becquerel, Curie viel länger gedauert. Ausschlaggebend war meiner Meinung nach die Entdeckung der künstlichen Radioaktivität, dass man radioaktive oder Radionuklide oder Radioisotope künstlich herstellen konnte. Und da waren halt zwei Dinge wesentlich. Das eine war die Entwicklung des Zyklotrons, die übrigens vorher war, und dann die Entwicklung im Rahmen des Kriegsgeschehens des Kernreaktors. Und Sie sehen hier erste Bilder von einem Zyklotron und erste Bilder von einem Reaktor. Und da hat man plötzlich dann Radionuklide zur Verfügung gehabt, Chrom 51, Eisen 59, Jodisotope. Und da war dann das Jod 128 das erste Isotop und natürlich haben die Schilddrüsenfachleute gleich gewusst, das kann man hervorragend benutzen für Schilddrüsenuntersuchungen und wie wir sehen werden auch Therapie. Und dann hat jemand gesagt, ich hätte aber gern ein Isotop, das ungefähr eine Woche Halbwertszeit hat. Und die Physiker haben gearbeitet und haben das Jod 131 hergestellt. Und in den 40er Jahren hat es also wirklich, sagen wir, begonnen. Und ganz erstaunlich, man hat dann gleich relativ wichtige Arbeiten geschrieben zu Themen, wie zum Beispiel auch die Behandlung der Hyperthyreose mit radioaktivem Jod. Und man hat auch bereits damals erstmalige Radiotherapie bei Karzinompatienten gemacht und auch andere Therapieformen, also Therapie hat man sehr früh begonnen, zum Beispiel Phosphor-32-Therapie bei Leukämien. Was man allerdings noch nicht gescheit konnte, war es messtechnisch erfassen. Sie sehen hier praktisch ein Geiger-Müller-Zählrohr, was natürlich für den klinischen Einsatz noch sehr, wie soll ich sagen, weiterentwicklungsbedürftig war. 50er und 60er Jahre, was ist da, ich meine, das ist eine sehr persönliche Sicht zum Teil auch, der Historie basiert. Erstmal die Schilddrüsendiagnostik hat eine breite Anwendung gefunden, wurde sozusagen das Fundament der Nuklearmedizin. Es sind aber auch In-vitro-Tests sehr interessante gemacht worden, wie zum Beispiel Schilling-Test, Vitamin B12-Bestimmung, oder auch Waldmann-Test, der weniger beliebt war bei den Ausführenden, weil er sich mit den festen Ausscheidungen des Patienten befasst hat. Man hat dann kollimierte Messsonden gehabt und man konnte dann Längsschnittsuntersuchungen machen von Organfunktionen. Und dann kam noch etwas, der Radioimmunoassay. Der Radioimmunoassay war etwas, was eigentlich ursprünglich fast exklusiv oder exklusiv von der Nuklearmedizin gemacht wurde. Letztlich aber eine Laborbestimmung ist und dann auch in die Labordiagnostik gewandert ist. Also zu diesem Zeitpunkt war eigentlich die Nuklearmedizin sehr stark internistisch geprägt. Auch Labormedizintechniken, die heute als Labormedizin bestimmt werden, waren damals von Bedeutung für die Nuklearmedizin. Da sehen Sie zum Beispiel so eine Untersuchung, eine Ferrokinetik, wo über verschiedenen Organen über mehrere Tage gemessen wurde und der Eiseneinbau gemessen wurde. Nun, in dieser Zeit gab es auch erste kleine Ansätze der Bildgebung. Man hat den Scanner konstruiert. Sie sehen da unten die ersten Bilder aus dem Jahr 1951. Natürlich ein Schilddrüsenszintigramm, damals noch mit Jod natürlich gemacht. Sie sehen, interessant, aber natürlich war diese Technologie noch sehr unreif und hat eine breite Bildgebung mit diesen Methoden, würde ich sagen, noch nicht wirklich zugelassen. Übrigens, der Name Nuklearmedizin taucht erst Anfang der 50er Jahre in der Literatur auf. Bis dahin hat man von Radioisotopen oder Radionuklidanwendung gesprochen. Und wenn wir da unten schauen, die Society of Nuclear Medicine wurde 1954 gegründet. Und man sieht bereits jetzt, dass es ein sehr offenes Gebiet war. Es waren dabei 4 Radiologen, 4 Internisten, ein Mediziner aus theoretischem Fachgebiet und auch 3 Physiker. Nun, in den 60er und 70er Jahren, würde ich sagen, war ein großer Aufschwung der Nuklearmedizin. Und das sind vor allem 2 Dinge gewesen aus meiner Sicht, die das bewirkt haben. Das eine war die Entwicklung der sogenannten Gammakamera und das zweite war die Entwicklung von Radionuklidgeneratoren, Molybden-Technetium-Generator und damit die Ermöglichung einer Inhouse-Produktion von Radiopharmaka. Und die Nuklearmedizin hat zu diesem Zeitpunkt auch gegenüber der Radiologie wirklich die Nase vorne gehabt bei der Bildgebung, vor allem von inneren Organen. Ja, hier sehen wir den Herrn Hall-Anger mit seinem ersten Prototyp einer Gammakamera, die dann etwa so Mitte der 60er Jahre wirklich Serienreife, wenn man so will, gehabt hat und dann auch Einklang in verschiedene größere Krankenhäuser, Kliniken und so weiter gefunden hat. Und dann die Radionuklidgeneratoren. Diese Radionuklidgeneratoren haben auch in den 60er Jahren Eingang gefunden und am Rande bemerkt, ein Gallium-68-Generator, etwas, was die Fachleute hier wissen, in der Positronenemissionstomographie, das wurde bereits 1964 entwickelt, hat natürlich aber erst dann mit der Entwicklung der echten Positronentomographen Bedeutung gewonnen. Schauen Sie, diese Arbeit aus dem Jahr 1977, wenn Sie vergleichen ein Colitz-Zintigramm, den Ultraschall, der damals noch nicht toll war, und die Computertomographie, die, würde ich sagen, ziemlich mau noch zu diesem Zeitpunkt war, waren also durchaus nicht besser in der Bildqualität als so eine Szintigraphie. Ja, und zu diesem Zeitpunkt sind wir in diese Klinik oder in dieses Fach hineingeraten. Sie sehen hier den Professor Dutschak, allerdings ist er hier noch auf der Seite der anderen, würde ich sagen, irgendwo gesessen mit dem Professor Waldhäusl und er schaut da ein bisschen skeptisch, würde ich sagen, rein. Und hier damals Isotopenstation, das hat noch nicht Nuklearmedizin geheißen, das war die Isotopenstation, mich, falls Sie mich nicht wiedererkennen, und unserer beider Chef dann, den Professor Frischauf. Und bemerkenswert, einer, der auf beiden Seiten sitzt, der Professor Waldhäusl sitzt hier auf beiden Seiten. Gut. Damals gab es keine Klinik für Nuklearmedizin in Wien. Die Anwendung von Radionukliden war verstreut auf eine Isotopenstation der ersten Med, der zweiten Med, an der Gynäkologie, auf der Neurologie gab es eine, auf der Kardiologie gab es was und im Zentralröntgen, die haben Knochenszintigraphie gemacht. Also weit verstreut. Ja, und zu diesem Zeitpunkt waren auch sozusagen die wichtigen Leute der Nuklearmedizin da. Da ist einmal der Professor Riccabona aus Innsbruck zu erwähnen, ein Chirurg, der bereits 1973 eine Lehrkanzel für Nuklearmedizin bekommen hat und 1976 wurde in Innsbruck bereits eine Klinik für Nuklearmedizin gegründet. Dann, und dieser Herr ist bei uns, Professor Höfer, damals in jungen Jahren. Er war in Wien der erste Vorstand einer Klinik, die 1983 gegründet wurde. Und wie gesagt, er ist Internist. Und dann, leider ist er verstorben bereits, der Professor Füger in Graz. Er ist Radiologe gewesen und er hat eine Abteilung gehabt an der Klinik für Radiologie in Graz. Das heißt, Sie sehen auch hier ein Spektrum der Fächer, was die Repräsentanten der Nuklearmedizin betrifft. Und jetzt komme ich zu den 80er Jahren und die 80er Jahre sind aus meiner Sicht eine schwierige Phase der Nuklearmedizin gewesen, weil eben MR, CT, Ultraschall so gut waren, dass sie sozusagen in vielen Bereichen die nuklearmedizinische Bildgebung verdrängt haben. Dann hat man große Hoffnungen in die Antikörperszintigraphie gesetzt, die sicher nur sehr teilweise erfüllt wurden. Spektruntersuchungen hat man damals begonnen und die haben auch eine gewisse Bedeutung. Und jetzt würde ich sagen, in den 90er Jahren, also man kann da durchaus anderer Meinung sein, aber irgendwo eine Rettung für die Nuklearmedizin waren zwei Dinge. PET und diese Wundersubstanz FDG. Und wenn die Leute so ein Bild wie hier rechts gesehen haben, auch die Radiologen, waren sie beeindruckt. Man könnte sagen, dadurch, dass sie beeindruckt waren, haben sie ganz besonderes Interesse auch an dieser Materie dann gewonnen, was sicher auch ein bisschen zu Konfliktstoff geführt hat. Jedenfalls glaube ich, dass eine ganz in der Klinik wesentliche Entwicklung war. 90er Jahre und danach. Nun, ich glaube, dass man heute die Bildgebung überhaupt in einem weiteren Rahmen sieht. Es wurde der Begriff des Molecular Imagings geprägt. Wir brauchen heute sicher, und diese Diskussion ist nicht gelöst, aber sie läuft aktiv, wir brauchen einen neuen Typ des Imagers. Besondere Bedeutung kommt heute der Radiochemie zu, die heute im Gegensatz zu früher bereits an vielen Krankenhäusern oder größeren, also Universitätskliniken und so weiter, etabliert ist und die auch die Herstellung komplexerer radioaktiver Verbindungen ermöglicht. Und dann glaube ich, dass die nuklearmedizinische Strahlentherapie zunehmend wieder an Bedeutung gewinnt, sich neue Felder eröffnet und eine zielgerichtete Therapie bei einigen Tumoren bereits heute ermöglicht. Nun, Professor Tuczak, Robert, jetzt nach mehr als 35 Jahren Nuklearmedizin gegenüber vorher, wir sehen, er schaut eigentlich hoffnungsvoller in die Zukunft als bei dem ersten Bild. Und wie es sich für einen fleißigen Menschen gehört, ein nicht sehr aufgeräumter Schreibtisch im Hintergrund. Und das sehen Sie direkt über seinem Haupt, sehen Sie die weiß verschneiten Berge. Nicht glauben, dass das ein Urlaubsreklame ist. Das ist eine Kongressankündigung. Ich nehme an, für Gastein, vielleicht auch Zell am See, Berge gibt es in beiden Fällen. Und was, glaube ich, sehr wichtig ist, obwohl er wirklich immer sich massiv und wirklich sehr selbstlos für die Materie engagiert hat, Es gibt auch neben der Nuklearmedizin wichtige Dinge, und in seinem Fall ist das deutlich zu erkennen, seine Familie. Und lieber Robert, an dieser Stelle, glaube ich, sind wir dir uneingeschränkten Dank schuldig für dein großes Engagement immer für dieses Fach. Wenn es auch irgendwelche unterschiedliche Auffassungen gibt, wir haben immer alle letztlich das Fach primär im Auge gehabt. Und daher möchte ich dir hier an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich dafür danken. Und ich hoffe, ein Applaus ist angebracht an diesem Punkt.